Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Wiebke Poromka, schön, dass Sie uns zuhören. Michael Braun war einer der beschlagensten und feinsinnigsten Lyrikkenner, Lyrikvermittler und Lyrikkritiker überhaupt. Von ihm konnte man das präzise Lesen und das unaufgeregte und zugleich emphatische Gespräch über Gedichte lernen. Sie kennen ihn aus unserem Programm. Im Dezember vergangenen Jahres ist Michael Braun überraschend verstorben. Das Manuskript einer ausführlichen Rezension zu einem im besten Sinne kompromisslosen Großpoem konnte zu Lebzeiten von Michael Braun nicht mehr gesendet und aufgenommen werden, eine Besprechung von Franz Dodels nicht bei Trost. Wir senden es heute am Karfreitag, um Ihnen dieses eigensinnige lyrische Großprojekt nicht vorzuenthalten und in Gedenken an Michael Braun. Lars Schmidtke spricht den Text der Rezension von Michael Braun.
Wer als moderner Dichter darauf hofft, über eine sich beständig regenerierende Zunge zu verfügen, arbeitet an einer Heilsgeschichte. Von einer solchen Ever New Tongue berichtet schon eine altirische Erzählung aus den christlichen Apokryphen, die von der Selbstbehauptung des Apostels Philippus handelt. Der Apostel, so heißt es in der Legende, verkündete, dass ihn Gott zu den Heiden gesandt habe. Diese ihm insgesamt 9-mal die Zunge herausschnitten und er trotzdem jedes Mal in seiner Engelssprache weitergepredigt habe. Diese immer neue Zunge, die in den Apokryphen Tenga Bitnua genannt wird, ist auch für den Schweizer Dichter Franz Dodel eine ganz wichtige Bezugsfigur. Der 1949 geborene Berner Autor ist studierter Theologe, der einst über das frühe Mönchtum promoviert und sich dann der Bibliothekswissenschaft und der Poesie zugewandt hat. Das Projekt, das er vor 20 Jahren begonnen hat, nämlich ein tendenziell endloses Gedicht in einer strengen, an das japanische Haiku angelehnten Form zu schreiben, ist durch und durch von theologischen Idealen und Impulsen beseelt. Das klingt schon im doppeldeutigen Titel seines Poems an, der einerseits die chronische Unzurechnungsfähigkeit und das nicht bei klarem Verstandsein aufruft. Andererseits die Untröstlichkeit des Menschen meint. Nicht bei Trost, da kann die Hybris des Dichters gemeint sein, der sich an der Unabschließbarkeit seines Poems abarbeitet, aber auch der metaphysische Zustand des Ungetröstetseins, gegen den die theologische und in diesem Fall auch poetische Verheißung gesetzt wird. Dodel selbst hat in poetologischen Notizen zu seinem Großpoem sein Gedicht mit einem Gebet verglichen.
Ich frage mich, ob man nicht bei Trost auch als immerwährendes Gebet verstehen könnte. Ein Gebet, das wie das Gebet überhaupt unabhängig davon bleibt, ob da ein Ort des Ankommens vorzufinden sei, ob jemand hört oder nicht. Beten einfach als die menschliche, also sprachliche Form, mit oder ohne Worte, mich zu öffnen auf ein anderes, umfassenderes hin. Beten als eine leibliche Form des Vertrauens ohne Verlangen.
Für diese Bewegung der Öffnung hin zu allen Erfahrungsmöglichkeiten eines poetischen Bewusstseins hat Franz Dodel eine intensive Form der poetischen Kontemplation erfunden. Jeden Tag arbeitet er an seinem Langgedicht, das fortlaufend jeweils 5 Verse in einer genau bemessenen Silbenzahl miteinander verknüpft. Und jeden Tag intoniert er damit einen, wie es heißt, nicht endenden Singsang, dessen zentrales Markenzeichen das Geöffnetsein für Offenbarungen ist. Die meandernde Suchbewegung seines Poems läuft immer auf eine mystische Erfahrung zu, die sich als Erfahrung von Licht und als spirituelle Erleuchtung manifestiert.
Noch vor dem Winter werden Lautmelodien aus dem Lichtlager exzerpiert und tagelang nachgesungen, bis die neue Sprache entsteht, Tenga Bitnua. Wort für Wort, Satz für Satz wird artikuliert ein nicht endender Singsang, der alles, was ist und wie es entstanden, bespricht, ein unsichtbarer Faden, an welchem entlang das Erinnern selbst sich in Erinnerung ruft.
Die Utopie dieses Poems zielt also auf einen letztlich religiös inspirierten Singsang, der zugleich eine zutiefst romantische Schöpfungserzählung sein will. Denn die Tenga Bitnua, die neue Zunge und neue Sprache, der sich Dodels Poem verschrieben hat, will ja das ganze kreatürliche und geistige Dasein in den Blick nehmen, will alles, was ist und wie es entstanden ist, poetisch einkreisen. Und zwar in jeweils 5 Versschritten, in der Silbenfolge 5-7-5-7-5. Mit diesem formalen Gerüst hat sich Franz Dodel ein formales Maß geschaffen, das ihm beides erlaubt. Animiert und zugleich diszipliniert durch die strenge Form in immer neue Winkel seines zu besprechenden poetischen Kosmos zu wandern und neue Ausfaltungen der Schöpfung ins Gehäuse seines Poems aufzunehmen. Seit 2002 ist diese poetische Suchbewegung auf mittlerweile 42.000 Verse angewachsen, die bislang in 6 Dünndruckbänden vorliegen, die von 2004 bis 2019 bei der Edition Korrespondenzen erschienen sind. Ursprünglich war das ganze Unternehmen als reines Internetprojekt geplant. Und bis heute kann Dodels, nicht bei Trost, auf eine beeindruckende Netzpräsenz verweisen. Denn von der ersten Zeile an kann man alles auf Franz Dodels Homepage nachlesen und jeden Tag kommen neue Eintragungen hinzu. Andererseits wollte der Autor auf die haptische Form des Buches nicht verzichten. Und so existiert das Großpoem in zweierlei Gestalt. Die Internetpräsenz wurde nach und nach ergänzt und flankiert durch die schönen roten und schwarzen Bücher im Moleskine-Format. Und auch in der jetzt vorliegenden 7. Ausgabe von Nicht bei Trost ist Franz Dodel seinem Schreibprinzip treu geblieben. Einer schweifenden Denkbewegung, die Naturbetrachtungen, philosophische Selbsterkundungen, Erinnerungen und das Nachdenken über das eigene Schreiben auf unangestrengte Weise miteinander verbindet. Und auch im hier fortgewebten Selbstgespräch des Dichters spielt die romantische Utopie einer poetischen Illumination der Naturdinge eine zentrale Rolle. Im innigen Schauen und Wahrnehmen imaginiert das schreibende Ich Franz Dodels eine vom Licht verstärkte Farbempfindung, eine Art Verwandlungszauber mit Naturstoff.
Vielleicht sollte ich einen Vorrat anlegen, an Licht eingeschleust, in Vogelfedern, als ich die verlorene Armschwinge eines Milans vor die Sonne hielt, die abends knapp noch über dem Horizont stand, sah ich verflochten zwischen den Federästen einen Fächer aufleuchten, gebrochenes Licht in prismatischen Farben.
Verwandlung ist eins der Zauberworte, an denen sich der Schreibprozess immer wieder entzündet und zur weiteren Ausfaltung motiviert. Eine Verwandlung, die auch den fließenden Übergang von Schrift in Musik nachzeichnet und sich offenbart in der Erfahrung der Hingabe.
Die Hingabe seit Millionen von Jahren, mit der die Pflanzen sich dem Verwandeln widmen, so dass aus dem Licht atmendes Leben entsteht, dieses Aufrichten, das nach oben sich öffnet, meine ich in der Musik wiederzufinden.
Die Hingabe, die Dodel hier aufruft, die völlige Versenkung in eine schöpferische Arbeit, ist ebenso eine religiös grundierte Kategorie wie das Geöffnetsein gegenüber dem atmenden Leben. Eine letztlich transzendentale Erfahrung. Das Licht, das aus den Dingen zu leuchten beginnt, ist aus dem Bedürfnis geboren, eine integrale, reflexiv gesättigte Wahrnehmungspoesie zu schaffen. Als Theologe hat Franz Dodel einiges gelernt von dem deutsch-schweizerischen Bewusstseinsforscher Jean Gebser, der nach einer integralen Verknüpfung der sogenannten archaischen, magischen, mythischen und mentalen Bewusstseinsstufen strebte. Dodel hat sich nicht nur intensiv mit diesem Modell integraler Betrachtung beschäftigt, sondern es auch in seinem Langgedicht umgesetzt. Und dieses integrale Wahrnehmen kommt buchstäblich in jeder Sequenz dieses Poems zum Ausdruck. Dabei folgt Dodel auch jener Maxim moderner Poesie, die davon ausgeht, dass der Schreibende und die Sprache gleichsam die Rollen tauschen. Es ist nicht das lyrische Ich, das über die Sprache verfügt, sondern dieses Ich wird von der Sprache geführt. So fallen letztlich Sprachautonomie, Erinnerung und Offenbarung zusammen.
Ich folge der Spur, auf die die Sprache mich führt, während des Sprechens mein Großvater mit weißem Henri Quatre Bart, den Gehstock fest in der Hand, schaute mit seinen hinter den Brillengläsern unwirklich großen Augen stets in die Ferne. Ein Sommermorgen, der Tau trocknet schnell auf den sonnenwarmen Brettern, liegt eine Eidechse. Einen Augenblick lang steht die Zeit still. Plötzlich geht ein Zucken durch ihren zierlichen Körper und sie verschwindet in der schattigen Ritze. Irgendwo las ich, der Tod lege sich wie Tau auf alles, was da ist.
Es sind also viele Stunden der wahren Empfindung, die Franz Dodels Aufzeichnungsverfahren erzeugt. Sinneseindrücke werden zu Elementarerfahrungen, die in der Erfahrung des Zeitstillstands auch als mystische Erfahrung aufleuchten können. Dazu passt auch eine Notiz Dodels, in der er die spirituelle Naturerfahrung über die ästhetisch-literarische Dimension seines Textes stellt.
Ich bin nicht an der Produktion von Literatur interessiert. Mich beschäftigt die Krähe, die da vorne ohne zu zögern eine bestimmte Richtung einschlägt.
Um den poetischen Raum der Wahrnehmung und des Weltwissens noch weiter zu öffnen, hat Franz Dodel sein Poem als zweispaltiges Textgeschehen angelegt. Auf der rechten Buchseite lesen wir jeweils den poetischen Fließtext. Die linke Seite ist einem Glossar vorbehalten, in dem die poetischen und philosophischen Quellen vollständig vermerkt sind, aus denen der Autor seine Anregungen und Zitate geschöpft hat. Hinzu kommen auf dieser Quellenseite eine Reihe von Abbildungen, wobei die Originalbilder von Lukas Cranach, Peter Bruegel und anderen Künstlern zeichnerisch umgesetzt werden von der Basler Illustratorin Serafine Frey. So entsteht in diesem Glossar aus Quellenverzeichnissen und Zeichnungen ein eigener meditativer Raum für die Denkbewegungen des Poems. Unter den von ihm benutzten Quellen hat Dodel vor allem 5 große Bild- und Textspeicher für Nicht bei Trost genutzt. Waren es zu Beginn seines Schreibprozesses vor allem Motive und Zitate aus Marcel Prousts Jahrhundertwerk Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, sind es nun in der 7. Fortschreibung seines Langgedichts in erster Linie 4 Werke, die ihn inspirieren. Es sind zum einen Bemerkungen des Universalphilosophen Wilhelm von Humboldt, Zitate aus Ludwig Wittgensteins Philosophischen Untersuchungen und nicht zuletzt Gedichte des amerikanischen Weltpoeten Wallace Stevens und des großen Naturdichters Seamus Heaney.
Alles Verstehen ist daher und immer zugleich ein Nichtverstehen, sagt Humboldt, jedoch könne im Menschen etwas aufsteigen, ohne dass dafür vorher ein Grund im Verstand auffindbar wäre. Unerklärliches Erscheinen ereigne sich auch in der Sprache, falls man ihr Spielraum gewährt. Selbst Tote werden angesprochen, noch einmal zum Leben erweckt.
Einer der schönsten poetischen Glaubenssätze, die Franz Dodel zitiert, stammt aus einem Gedicht von Wallace Stevens.
Vielleicht hängt die Wahrheit von einem Spaziergang um den See ab.
Diese Fügung aus Stevens Gedicht Notes Toward a Supreme Fiction ist Dodels eigenem Ansatz sehr verwandt. Nur im unmittelbaren Kontakt mit Naturstoff sind Erfahrung und Wahrheit möglich. Und der Wahrnehmungszustand, der diese Erfahrung überhaupt erst ermöglicht, ist im Titel eines Auswahlbandes von Wallace Stevens benannt. Er lautet »Hellwach am Rande des Schlafs«. Grund genug für Franz Dodel, diese Sequenz auch in sein Gedicht aufzunehmen.
»Perhaps the truth depends on a walk around the lake«, schreibt Wallace Stevens, hellwach am Rand sitzend des Schlafs, wie ein Vogel im Winter in eisig kalten und langen Nächten, gilt es, in den Untiefen des Schlafes zu verweilen. Sonst gelingt morgens das Aufwachen nicht mehr spät nach Mitternacht, will flatternd ein Schatten im Baum, aufgeschreckt, weil ich das Fenster geöffnet, in den Zweigen hing, für Sekunden deutlich sichtbar erstarrt das dunkle Auge eines Vogeltraums.
Zu den schönsten Paradoxien, die Franz Dodel mit seiner Arbeit an Nicht bei Trost produziert, gehört der Umstand, dass seine Textbewegung an der sehr strengen Gedichtform des japanischen Haiku orientiert ist, das traditionell auf Kürze angelegt ist, auf den meditativ generierten Erkenntnisblitz. Die 2004 erfolgte Publikation des ersten Teils von Nicht bei Trost trägt nicht zufällig den Untertitel A Never-Ending Haiku. Dodels Großpoem nutzt also die strengste, auf Kürze zielende Form, um damit die denkbar größte poetische Ausschweifung anzustoßen, das tendenziell endlose Gedicht. An einer Stelle beruft sich Dodel auch auf den legendären Haiku-Dichter Matsu Basho und dessen Ideal einer einfachen, unauffällig natürlichen Schönheit. Zu den besonderen Markenzeichen des Haiku, so hat es der Philosoph Roland Barthes einmal erklärt, gehört die wahrhafte Aufzeichnung eines ausgezeichneten Augenblicks und vor allem die Stille, wobei hier die Stille als Zeichen von Sprachfülle gilt. Diese poetische Zugewandtheit zur Stille reklamiert Franz Dodel auch für sein Langgedicht.
Ich verstehe Text ja vor allem als Überführung von Bedeutung in Stille mit Hilfe von Wörtern.
Mehr als 2 Dutzend Mal beschwört der Dichter in Nicht bei Trost den unermesslichen Vorrat an Stille. Und dieses Ideal der Stille wird meist in einen naturmystischen Zusammenhang gestellt.
Ich merke es, wenn diese plötzliche Stille eintritt unter den Starren, die zu Tausenden kreischend sich niederließen, kleine Gespenster aneinander gedrängt auf wippenden Zweigen, unheimlich diese Stille, kurz bevor der Schwarm als gesprenkelte Wolke mit gewaltigem Rauschen auf- und davonfliegt.
Bei aller Devotion verbirgt sich hinter dem auf die Subjektivität der Beobachtung fundierten Poetik Dodels doch auch ein sehr enzyklopädischer Ehrgeiz, der nicht weit vom poetischen Absolutismus des in jeder Hinsicht sprachbesessenen und maßlosen Weltpoeten Ezra Pound entfernt ist. Bevor ich sterbe, hatte Pound 1907 an seine Eltern geschrieben, will ich das größte Gedicht schreiben, das je geschrieben worden ist. Auch der Berner Dichter will eine große Rhapsodie der poetischen Aufmerksamkeit schreiben, die dem permanent fließenden Strom der Gedanken und Beobachtungen zu einem immer größeren Erkenntnisfluss ausweitet. Sehr konsequent verweist der Untertitel seines Buches auf Tessitura, die italienische Vokabel für den Vorgang des Flechtens und Webens. Letztlich läuft dieser poetische Gedankenstrom trotz der Disparatheit der Eindrücke, Wahrnehmungen und Erinnerungen, die hier aufeinandertreffen, auf eine poetische Versöhnung der Gegensätze zu. Es gestattet sich größtmögliche Freiheit beim Komponieren und Verweben der einzelnen Textfragmente, folgt aber letztlich einer theologischen Einheitsidee, die zwar Dissonanz beim Verfugen der einzelnen Teile zulässt, aber letztlich von einer gelingenden Integration dieser Teile träumt. Wenn man die Poesie der Moderne immer wieder dadurch charakterisiert hat, dass sie es erlaube, die Welt im Dienst der Verzauberung zu Fragmenten zu zerschlagen, wie es einst der Lyriktheoretiker Hugo Friedrich formuliert hat, so träumt Dodel von einer glücklichen Neuordnung dieser Fragmente im Kosmos seines Poems.
Es geht auch darum, den permanent fließenden Strom von Gedanken täglich kurz in eine Form zu zwingen, die sehr sperrig, fast ärgerlich ist, und zu beobachten, wie sich das Vorbeifließende dadurch in etwas anderes, gar Neues verwandelt.
In Deutschland ist Franz Dodels subtiles poetisches Flechtwerk Nicht bei Trost, diese poetische Taschenbibel, von immenser Wahrnehmungs- und Imaginationskraft beim Publikum und bei der Kritik noch nicht wirklich angekommen. Das ist zum einen der selektiven Wahrnehmung des hiesigen Literaturbetriebs geschuldet, in dem Dichter aus der Schweiz nur peripher Beachtung finden. Der zweite Grund für die bislang eher magere Rezeption in Deutschland hat mit der Ambition und dem ungewöhnlichen Format dieses Sprachkunstwerks zu tun. Dass ein Autor über Jahrzehnte hinweg ohne jeden großsprecherischen Gestus an einem Langgedicht schreibt, ist Anlass zu großer Irritation. Denn das Langgedicht, dazu auch noch über eine große Lebensstrecke komponiert, gilt hierzulande nur als literarischer Ausnahmefall und wird von nur wenigen AutorInnen gepflegt, so etwa von Anne Cotton, Gerhard Falkner oder Oswald Egger. So möchte man Franz Dodel wünschen, dass seine poetische Denkbewegung, die sich in ihrer konzentrierten Aufmerksamkeit keine Grenzen, Ränder oder Beschränkungen auferlegen lässt, auch hierzulande bald als Geschenk an die Aufmerksamen erkannt wird.
Sie hörten eine Rezension zu Franz Dodel, Nicht bei Trost. Verfasst hat die Rezension Michael Braun, der im vergangenen Dezember verstorben ist. Wir senden seine Besprechung am heutigen Karfreitag in Gedenken an ihn. Gesprochen hat die Passagen von Michael Braun, Lars Schmidtke. Und die bibliografischen Angaben zu Franz Dodel, die sind folgende. Nicht bei Trost, Tessitura, die Illustrationen in dem Band stammen von Serafine Frey und erscheinen wird er in der Edition Korrespondenzen. In 6 bis 7 Wochen ist der Band lieferbar mit 608 Seiten und einem Preis von 30 Euro. Haben Sie vielen Dank fürs Zuhören und friedliche Ostertage. Das wünscht Wiebke Poromka.